Um so einen skurrilen Traum gehen wie jetzt von Peter Fox, sondern vielleicht einfach das, wo du denkst, das ist mir wichtig, das ist mein Ding. Auf den Tischen liegen so kleine Kärtchen mit so einer Schatztruhe drauf auf der einen Seite und auf der anderen Seite steht drauf, was mir im Leben wichtig ist oder am wichtigsten ist, meine Wünsche, man könnte auch sagen meine Träume. Könnt ihr einfach mal ganz frei draufschreiben, also es wird auch nicht abgegeben, das könnt ihr nachher mit nach Hause nehmen. Einfach nur mal so 2-3 Minuten, was ist dir im Leben am wichtigsten, was soll bei rauskommen, meine Wünsche, meine Träume. Vielleicht kommen euch ja zwischendurch noch andere Ideen. Also ich bin zum Beispiel jemand, das ist ganz eigentlich ganz unfair, ich lasse euch hier sowas machen, ich könnte sowas nicht. Wenn ich in so einem Ding hier sitzen würde und dann würde jemand fragen, schreib mal deine Wünsche oder so auf, das würde mir morgen einfallen. Aber ich bin nicht so spontan. Ich bin keiner, der so super spontan Dinge sagen kann, sondern wenn irgendwie ein Gespräch mit jemand ist und einen Tag später denke ich, oh, das hättest du eigentlich sagen können, das ist das, was du meinst. Aber hoffentlich geht's euch ein bisschen besser hiermit, aber kein Stress, wenn jemand nicht viel draufgeschrieben hat. Ich vermute mal, dass die meisten so Dinge wie Gesundheit, Familie, Kinder, Liebe, Freunde, Friede, Glück oder so aufgeschrieben haben. Ich weiß nicht, wer hat denn Geld aufgeschrieben? Kann sich vielleicht mal so melden. Wer hat denn Geld oder Besitz, irgendwie so Haus am See, dickes Auto oder... Also habe ich mir schon gleich gedacht, dass es vermutlich niemand aufgeschrieben hat. Also wir sind da ja alle politisch korrekt, ja, weil wir wissen natürlich, das sind ja nur nebensächliche Dinge, diese Besitz und Geld und so, ne? Klar, obwohl ich mir dann gedacht habe, wir leben ja in einer Welt, in der ganz viel in unserem Leben von Geld abhängt. Also deswegen ist ja auch aktuell die Finanzkrise wirklich eine Krise. Und wirklich ein Problem. Also da haben so ein paar Banker ein paar tausend Milliarden Euro, die es eigentlich gar nicht gab, vertickt, ja. Und jetzt haben wir alle ein riesengroßes Problem und alles, was bis jetzt so stabil ausgesehen hat, ist plötzlich nicht mehr so stabil. Zum Beispiel die Wirtschaft, deswegen nennt man sie auch Wirtschaftskrise, fängt an zu wackeln. Damit die Arbeitsplätze, vielleicht auch dein Arbeitsplatz. Damit letztendlich das Sozialsystem. Und damit logischerweise die persönliche Absicherung von jedem von uns. Und damit komme ich zu dem Thema, was wäre denn eigentlich, wenn das alles zusammenbricht? Also wenn die Wirtschaftskrise wirklich so schlimm ist, wie manche Experten uns versuchen zu sagen, also so wie die Weltwirtschaftskrise 1929, dann sollten wir uns wirklich darüber Gedanken machen, was passiert, wenn das alles zusammenbricht. Für viele Menschen damals ist wirklich extrem viel zusammengebrochen, wenn man diese Videos oder also Filme schaut, die damals so ein bisschen, da wurden ja noch nicht so viele Videos gemacht, aber so schwarz-weiße Filme, die gedreht wurden, wo so ein bisschen das beschrieben wird. Was ist, wenn demnächst alles zusammenbricht? Und was wäre dann mit unseren Wünschen, die wir hier auf diese Karte aufgeschrieben haben? Also was ist mit Gesundheit, mit Familie, mit Liebe, mit Freundeskreis, mit Friede, mit Glück? Was ist damit, wenn unsere soziale Marktwirtschaft zusammenbrechen sollte? Und leider zeigt ja die Erfahrung, wenn Menschen zum Beispiel ihre Arbeit verlieren, bricht oft nach und nach die soziale Einbindung zusammen. Also Familie, Freundschaften, aber auch oft Gesundheit halten auf Dauer diesen Druck der Arbeitslosigkeit nicht stand. Und viele Familien sind dann kaputt gegangen, weil plötzlich die Arbeit weg war. Nicht sofort, aber als sich das vielleicht über Monate hingezogen hat und eben zu einer massiven Krise geworden ist. Aber ich sage mal, selbst wenn der Worst Case nicht eintritt, und das hoffen wir alle, also wir hoffen alle, dass die Wirtschaftskrise nicht so schlimm wird, wie manch einer so versucht, den Teufel an die Wand zu malen. Selbst wenn das nicht ist, dann müssten wir uns, glaube ich, trotzdem mal Gedanken drüber machen. Es macht Sinn, drüber nachzudenken, was ist, wenn alles zerbricht. Weil es gibt ja noch ganz andere Dinge, die passieren können, im persönlichen Bereich. Also, was bleibt, wenn alles zerfällt? Was trägt dann noch? Und an der Stelle bitte ich mal den Wilfried nach vorne zu kommen. Der hat nämlich zugesagt oder über sein Leben was zu sagen, weil er erlebt hat, wie an einer Stelle in seinem Leben plötzlich es so ausgesehen hat, als wenn alles zusammenbrechen würde. Setz dich doch. Das ist Wilfried Schürnberg. Zurzeit im verdienten Ruhestand. Aber eigentlich hat er als Arzt gearbeitet. Genau, vielleicht sagst du uns ganz kurz, was du so gemacht hast.
Also im Moment feiere ich meine Überstunden ab. Aus der Zeit vor 2002. Ich war allgemein, das heißt, ich bin Allgemeinarzt und hatte eine Praxis in Gersthofen. Viel zu tun. Ja, so 12 Stunden war so das Normale. Und ja, was ich hatte damals, also soll ich gleich weitermachen, erzählen alles, oder?
Genau, ganz kurz. Also ist auch gut, dass du deinen Ruhestand dann genießt, also weil dann ist es wirklich wichtig, dann ist es wirklich abfeiern von Überstunden. Genau, den Punkt nämlich an einer Stelle in deinem Leben, also man stellt sich ja so Arzt, Allgemeinarzt, arbeitet viel, da stellt man sich auch vor, da läuft alles ganz gut und so. An einer Stelle in deinem Leben hat es ausgesehen, als wenn alles zusammenbricht. Was war das?
Ja, das war auf einer Wanderung 2001, waren wir, also der Chris hat uns in die Berge geführt, ins Allgäu, und wir sind Bergsteigen gegangen und ich habe gedacht, mein Heuschnupfen geht mir jetzt gerade ein bisschen auf die Lunge, und dann so ein bisschen Giemen habe ich gehabt beim Wandern und naja, habe mir nichts dabei gedacht, überhaupt nichts dabei gedacht, aber meine Frau hat mich einfach da mal gesagt, jetzt geh doch endlich mal zum Arzt selber. Und das hatte ich Jahrzehnte, ich war immer gesund, ich habe überhaupt keine Probleme gehabt, sonst habe nie irgendwie einen Arzt untersuchen oder was gebraucht, nichts. Und dabei ist es dann, bin ich dann doch mal gegangen, als eines Vormittags so 2-3 Stunden frei waren. Bin ich da hingegangen und da hat er den Allergietest gemacht, er hat alles angesprochen, habe schon gedacht, das ist die Diagnose. Und dann hat er mich noch gefragt, wann waren Sie denn das letzte Mal beim Lungenröntgen? Da habe ich gesagt, ja, so 20, 30 Jahre ist das schon her. Also machen wir halt mal eine Lungenaufnahme. Okay, und da sitze ich da im Flur und dieser Kollege bedient mich einfach nicht. Er läuft an mir vorbei, als würde er mich gar nicht sehen. Und ich denke mir noch, dem geht's aber heute schlecht. Der sieht für mich irgendwie depressiv aus oder überarbeitet oder Burnout oder was weiß ich. Und hinterher habe ich dann erst gemerkt, er lief an mir so vorbei, weil er den Befund gesehen hat, weil er das Röntgenbild gesehen hat. Ja, jedenfalls hat er mir dann gesagt, da ist was auf dem Bild, und konnte ich gar nicht fassen. Und dann musste ich sofort noch ein MRT machen lassen von der Lunge, und da kam das dann raus, die Diagnose, Sie haben ein BC. Was habe ich? Also so vollkommen überraschende Diagnose. Ich habe ein Bronchialkarzinom. Und dann kam das raus, dass ich auch die schlimmste Form hatte davon. Und dass ich hier noch eine Metastase, so zwei solche Knödel, da rechts und links, und mit einer Hilus-Lymphdrüsenmetastase, mit einer Form von einem Kleinzelligen, wer sich da auskennt. Und da hat man nicht viel Überlebenschance. Also da leben nach 5 Jahren höchstens 1%. Und die normale Lebenserwartung wäre an der Stelle, wenn ich nichts getan hätte, wäre noch 8 Wochen gewesen. Oder ein Schnitt 15 Monate. Also so war die. Ich habe einmal das Buch aufgeschlagen, Statistiken gelesen, nie mehr. Ja, so, das ist erstmal die Situation gewesen, wo mir alles auf der Heimfahrt, nein, ich musste in die Praxis an dem Nachmittag, nach dieser Diagnose. Und ich habe einfach nur geschrien zu Gott und habe gesagt, das kann nicht sein. Und dann war das Erste, was wir in der Praxis gemacht haben, war meine Frau dort, war die Sarah dort und ihre Freundin, die gerade einen Einsatz machen wollten in Indien und wollten für Kinder von Prostituierten da sein. Okay, und die haben eine Impfung gebraucht von mir. Und dann waren wir praktisch in dem Sprechzimmer und haben sofort um Heilung gebetet, sofort. Das war das allererste, was wir gemacht haben. Näher hin? Okay.
Genau, die Sarah ist deine Tochter, der Chris dein Schwiegersohn. Ich kann mir vorstellen, als Arzt weiß man ja wirklich, worum es geht. Also ich als Laie, da würde wahrscheinlich der Arzt mir so nach und nach sagen, worum es hier geht. Du wusstest ziemlich schnell, dass das dass wirklich alles zusammenbricht, dass die Aussichten überhaupt nicht gut sind. Was hast dich denn in dieser Situation gehalten? Also, oder ja, also wenn alles wegbricht, die Frage ist ja, ne, was bleibt, wenn alles zerfällt? War da was noch da, wo du sagen könntest, das hat mich gehalten?
Also ich kann es nur so sagen, wie es ist, dieser Mist, der auf dem Bus steht, Gott ist tot, das nicht wahr ist, sondern dass das Gegenteil wahr ist, dass Gott da ist und dass er in unglaublich wunderbarer Weise zu einem spricht, dass auf einmal Bibelverse wie eine Power kriegen in einem drin, dass zugesprochene Bibelverse, oder ich habe so oft erlebt, wie meine Kinder und andere auch später in Amerika mir einfach Wort Gottes zugesagt haben. Das hat mich dermaßen berührt. Und ich habe dann irgendwann, ich kann nicht sagen wann, kann ich auch nicht sagen durch welches Gebet, aber irgendwann habe ich gewusst, ich bin geheilt. Ich habe es irgendwann hundertprozentig gewusst, ich bin geheilt.
Das heißt, Menschen haben für dich gebetet, Menschen, die an Gott glauben, die an Jesus glauben und haben darauf vertraut, dass Gott was machen kann. Ich sage nachher nochmal in meiner Message was dazu. Das heißt, Gott war der, wo du gemerkt hast, der in dieser schwierigen Situation gibt dir Dinge, die dir Kraft geben, die dich ermutigen, die dich halten. Genau, und dann ist es wirklich so, also 2002 hattest du gesagt, ne? 7 Jahre her, du siehst sehr gesund aus.
Die Diagnose war 2001. Ich habe dann nochmal ein halbes Jahr, also nach der Therapie, ich habe auch gesagt, das ist kein Gegensatz, therapeutische Maßnahmen zu machen und Glaube. Also man kann das auch sehen bei dem Hiskia, das war so ein alter König in Israel, der hat dann, als der Prophet zu ihm gesagt hat, du musst, bestell dein Haus, du musst sterben. Und dann hat er zu Gott geschrien und gleichzeitig hat der Jesaja dann zu ihm gesagt, noch später, lege ein Feigenpflaster auf dein Geschwür. Und als ich das gelesen habe, da war mir klar, das ist so ein Symbol für mich, für Medizin, das Feigenpflaster. Ich kann beides tun. Das erste war für eindeutig das Gebet und ich habe auch schon lange vorher Gott gekannt und habe gewusst, wie er ist. Und ich denke mal, das ist auch sehr schwer, wenn man Gott noch nicht kennt und man bekommt auf einmal so eine Diagnose von 0 auf 100 Glauben zu entwickeln, dass das wahr ist, was da steht in der Bibel. Das ist nicht einfach. Also ich denke mal, da hatte ich den Vorteil, dass ich vorher schon gewusst habe, Erfahrungen hatte mit Gott. Und so habe ich, glaube ich, irgendwo ein Fundament gehabt in mir, um das auszuhalten, um zu wissen, wie ist denn der Charakter von Gott? Haut er mir da eine rein oder was ist denn da los? Von wem habe ich das? Und es war mir einfach klar, das war nicht Gott, sondern es war wirklich die Gegenseite. Es gibt einfach, das muss man einfach ganz klar sagen, es gibt Licht und Finsternis. Das wissen alle Leute, die in der Esoterik sind.
Genau, vielen, vielen Dank. Ja, also schön, dass du lebst, dass es dir gut geht und genieß einfach wirklich deinen Ruhestand, genau, deine Überstunden abzufeiern. Dankeschön. Okay. So ist es. Da kann plötzlich was kommen und es bricht alles zusammen. Ich kenne das auch bei uns aus der Familie. Mein Vater, da war es ganz ähnlich, da ist Leukämie festgestellt worden. Oder ich meine, das Flugzeugunglück, ja. Ohne was dir dabei zu denken, steigst du in Rio ins Flugzeug und kommst nie an. Und für dich ist das Leben vielleicht dann, also ist dann zu Ende. Aber für die ganze Familie, die das mitkriegt, was meint ihr, was da an Tragödien jetzt gerade da sind bei Familien, wo der Familienvater weg ist, wo einfach Leute aus dem Leben gerissen werden. So schnell, plötzlich bricht alles zusammen. Jesus hat einmal zu diesem Thema etwas gesagt und ich lese ein Zitat von ihm aus der Bibel, aus dem Matthäus-Evangelium aus dem Kapitel 6, Vers 19 bis 21. Da hat er mal gesagt, sammelt keine Schätze hier auf der Erde, denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Also Jesus sagt, sammelt euch keine Schätze hier auf der Welt. Das könnte man ja zunächst mal so verstehen, als wenn Jesus hier sagen wollte, also besitzen ist generell schon mal schlecht. Also am besten, ihr habt gar nichts. Das ist auch der Grund, warum in den letzten Jahrhunderten immer wieder Menschen auf die Idee gekommen sind, so mittellos als Mönch oder Nonne in einem Kloster zu leben. Und bei allem Respekt vor Menschen, die so eine Lebensform wählen, ich glaube, dass Jesus hier das nicht sagen wollte. Er wollte nicht sagen, es ist gut, wenn du alles weggibst oder das muss jeder tun. Also Jesus hat hier nicht sozusagen den Bettelorden gründen wollen. Ich glaube, wir dürfen Dinge besitzen. Und wenn jemand das Zeug dazu hat, kann er auch richtig viel besitzen. Ein ehemaliger Schulkamerad von mir, das heißt, er war eine Klasse unter mir, aber wir haben uns ganz gut verstanden, waren so ein bisschen Kumpels, haben viel miteinander gemacht in der Schulzeit. Der hat nach seinem Studium im Internet so einen Shop gegründet, wo es so Marken-Outlet gibt, also so Klamotten, Marken-Outlet. Und daraus ist so ein richtig, richtig Big Business geworden. Das hat er gar nicht erwartet, er hat das mehr so nebenher gemacht und es ist dann nachher so gut gelaufen. Und letztes Jahr, da hat er sich entschieden, das Ding läuft so gut, ich werde es verkaufen. Und er hat es für, ich weiß nicht, irgendwas zwischen 1 und 2 Millionen Euro verkauft. Und sein Bruder hat mir erzählt, den habe ich letztes Jahr getroffen, hat mir erzählt, der genießt gerade das Leben, so irgendwo auf den Bahamas oder so, der lässt gerade richtig krachen, weil der hat den Big Deal seines Lebens gemacht. Und es ist okay, das darf er. Warum nicht? Warum soll er nicht das Leben genießen, wenn er das Know-how hatte, so viel Geld zu machen? Ist okay. Also wir dürfen das Leben genießen, wir dürfen Träume haben, vielleicht auch den Traum vom Haus am See oder so. Also die Dinge, die wir hier aufgeschrieben haben, es ist okay. Wir dürfen Gesundheit, Familie, Freunde, liebevolle Beziehungen, Arbeit, das dürfen wir genießen und auch Geld und das, was wir besitzen. Aber, und jetzt kommt der Punkt, Jesus sagt, ihr sollt daraus keine Schätze machen. Also dein Herz soll nicht dran hängen. Und das ist eigentlich eine ganz easy, einfache Sache. Weil wenn mein Schatz so etwas ist, dann habe ich ein wahnsinniges Problem, wenn es plötzlich weg ist. Also wer sagt meinem Bekannten, dass er seine Millionen behalten wird? Also entweder er gibt sie einfach fröhlich aus und dann sind sie nicht mehr da oder er spekuliert an der Börse und plötzlich ist alles weg. Also ihr merkt, diese Dinge, auch Arbeit, Gesundheit, wir haben es eben gehört von Wilfried, Freunde, Familie, das kann so schnell zerbrechen. Wenn wir da den Schatz draus machen, dann verlieren wir alles. Und darum sollen wir unser Herz nicht daran hängen. Das soll nicht unser Schatz sein. Stattdessen rät Jesus uns, sammel dir Schätze im Himmel. Also heute hätte er wahrscheinlich mit heutigen Worten gesagt, also so ein Bank-Account im Himmel, das ist das Richtige, weil da ist es wirklich sicher. Die Frage ist natürlich nur, wie macht man das? Also Schätze im Himmel sammeln, da gibt es ja nicht irgendwie so ein Aktiendepot oder so eine Kontonummer, wo man das jetzt einzahlen kann, sondern das ist ja irgendwie übertragen gemeint. Was meint das? Wie zahlt man in den Himmel ein? Zunächst einmal, glaube ich, ist es wichtig, dass wir nicht in die falsche Richtung denken. Also der Glaube an Gott und Jesus, da geht es um eine Beziehung. In der Bibel wird Glaube immer mit Beziehungsbildern beschrieben. Also zum Beispiel das Bild Vater und Kind. Gott, der Vater, wir die Kinder. Und es geht hier um eine gute, super gute, die bestmögliche Vater-Kind-Beziehung, die du dir vorstellen kannst. So wird die Beziehung zwischen Gott und Menschen beschrieben, wenn ein Mensch glaubt. Oder da gibt's eine andere Beschreibung, und zwar Freundschaft. Die Beziehung zwischen Jesus und den Menschen soll eine Freundschaftsbeziehung sein. Also Jesus, mein Freund, mein bester Freund, der allerbeste Freund, den ich mir vorstellen kann, der immer da ist. Es gibt noch ein anderes Bild, und zwar Glaube wird in der Bibel oft als Ehebeziehung beschrieben. Also Gott, der Bräutigam und wir die Braut. Und Gott will mit uns eine ganz intime Beziehung leben, wie so eine Ehebeziehung. Und zwar eine gute, stabile, liebevolle, gut funktionierende Ehebeziehung. Also diese Bilder machen uns deutlich, was mit dem Schatz im Himmel nicht gemeint sein kann. Nämlich das, woran wir alle denken. Wenn ich Gutes tue, werden schöne Schätze im Himmel angesammelt. Ja, möglichst viel Gutes tun, möglichst großer Bankaccount im Himmel. das kann nicht sein, wenn Glaube Beziehung ist. Ich will euch erklären, warum. Das ist falsch, das ist grundfalsch. Das ist ein völlig falsches Denken, was wir leider oft drauf haben. Denn wenn Glaube eine Beziehung darstellt, dann würde das mit dem Schatz bedeuten, mit den guten Taten, dass Gott als Vater zu mir sagen würde, Klaus, wenn du Gutes tust, dann bist du mein Schatz. Und dann habe ich dich auch lieb. Aber wenn du missbaust, dann habe ich dich nicht mehr so lieb. Dann wird auch dein Schatz bei mir immer kleiner. Und wenn du oft Scheiße baust, dann bist du irgendwann nicht mehr mein Kind. Dann ist der Schatz aufgebraucht, dann ist vorbei. Was wäre das für eine Vater-Kind-Beziehung? Dass das Kind sich quasi mit dem guten Benehmen die Beziehung zum Vater erkaufen muss. Das wäre ja pervers. Leider gibt es solche Vater-Kind-Beziehungen. Aber stellt euch vor, wenn die Beziehung zu Gott so wäre. Oder nehmt die Freundschaftsbeziehung. Da sagt dann Jesus zu mir, wir sind Freunde, wir sind gute Freunde. Und je mehr Gutes du tust, desto besser ist unsere Freundschaft. Wunderbar. Aber solltest du mal Fehler machen, dann bin ich auch längste Zeit deines Lebens dein Freund gewesen. Und wenn du so richtig mal daneben haust, so richtig große Fehler, dann ist halt die Freundschaft beendet. Ich meine, das wäre ja überhaupt keine Freundschaft. Echte Freundschaft geht durch dick und dünn. Echte Freundschaft hält zusammen, gerade dann, wenn es eben passiert, dass Fehler da sind, dass man sich mal gestritten hat. Also es ist mal das Wichtigste, ja, weil Glaube eine Beziehung zu Gott ist, kann ich durch gute Taten keinen Schatz im Himmel anhäufen. Das Bankkonto im Himmel lässt sich nicht durch gute Taten füllen. Überhaupt nicht. Das funktioniert nicht. Und dieses Denken müssen wir ablegen. Aber was ist dann der Schatz im Himmel? Wäre ja so schön gewesen mit den guten Dingen, hätte man sich ja einfach vorstellen können. Also Himmel meint ja den Ort, wo Gott ist. Weniger jetzt den blauen Himmel, auch weniger irgendwie so was da oben, sondern es meint den Ort, wo Gott ist. Und einen Schatz an diesem Ort, wo Gott ist, sammle ich dadurch, wenn ich die Beziehung zu ihm lebe und fördere und vertiefe. Die Beziehung zu Gott, das ist der eigentliche Schatz, um den es hier geht. Und diese Beziehung, dass ich die im Alltag lebe, das vertieft die Beziehung und in dem Bild gesprochen, wird dadurch der Schatz größer. Also einfach mal ein paar Beispiele, wie das gehen kann. Beziehung stärkt man dadurch, dass man miteinander redet. Das heißt, dadurch, dass ich mit Gott, mit Jesus rede, wird diese Beziehung vertieft. Also letzten Mittwoch, da bin ich morgens früh aufgewacht und ich mache meine Augen auf und schaue meiner Tochter ins Gesicht, weil die ist in der Nacht zu uns gekommen, weil sie konnte nicht schlafen, also in unser Bett gekommen und genau. Und sie strahlt mich an und ich sage zu ihr, Noemi, ich bleib jetzt noch kurz liegen, weil ich bete noch, ich rede noch mit Jesus in meinen Gedanken, also leise, ohne Worte, warte einfach noch kurz. Ich mache meine Augen wieder zu und spreche so den Tag, der auf mich wartet, in Gedanken mit Jesus durch. Nach ein paar Minuten mache ich die Augen wieder auf, liegt meine Tochter immer noch da, strahlt mich immer noch an. Und ich sage zu ihr, so, ich bin jetzt fertig mit dem Beten. Sagt sie zu mir, das war aber lange, da hast du aber lange geredet. Es waren nur 10 Minuten, aber für sie wahrscheinlich eine Ewigkeit. Aber es hat mir richtig gut getan, 10 Minuten mit Gott das durchzusprechen, durchzudenken, was am Tag auf mich wartet. Die Herausforderungen. Also das ist zum Beispiel was, wie Beziehung wachsen kann. Oder Beziehung zu Gott wächst da, wenn ich merke, er will mich trösten. Also Beziehung wächst da, wo ich merke, er steht zu mir auch in den schwierigen Zeiten. Bevor unser Sohn geboren wurde, der Joshua, hat meine Frau in der 12. Schwangerschaftswoche ein Baby verloren. Und das war eine richtig harte Zeit für uns, weil wir hatten uns unglaublich gefreut auf das zweite Kind. Und dann auf der Trauerfeier, dann kam das alles nochmal hoch. Aber da haben wir gespürt, dass Gott da ist und dass er uns tröstet, dass er uns in den Arm nimmt und sagt, ich bin bei dir. Er hat mich erklärt, warum. Aber ich habe gemerkt, er ist da. Und er hat mir Kraft gegeben, das zu tragen. Die Beziehung zu Gott wird auch dann größer, wenn ich das erlebe, was der Wilfried erlebt hat, dass Gott wirklich alles kann. Also ich gehe mal davon aus, Wilfried, dass deine Beziehung zu Gott durch dieses Wunder, also dass du jetzt geheilt bist, ganz stark gewachsen ist, dass diese Beziehung viel enger geworden ist, weil du gemerkt hast, er steht wirklich zu mir. Das ist real. Die Beziehung zu Gott wird auch dadurch intensiver, wenn ich erlebe, dass Gott ein Coach ist. Also ein Coach, der mir einfühlsam, aber eindeutig meine Fehler zeigt, damit ich mich verändern kann. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, der ziemlich rechthaberisch sein kann. Und in den letzten Wochen lerne ich, diesen Zug von mir abzulegen, indem Jesus immer wieder mal zu mir sagt, Klaus, nimm dich bitte nicht so wichtig. Du musst nicht immer recht haben. Es geht auch ohne das. Und er hat recht. Er hat wirklich recht. Es tut mir gut, dass er das zu mir sagt. Und auf solche Dinge oder durch solche Erlebnisse wird die Beziehung zu Gott stärker. Habt ihr es gemerkt? Ich habe vorher gesagt, durch gutes Tun kannst du den Schatz nicht sammeln. Und alles, was ich jetzt erzählt habe, ist im Grunde genommen, was Gott tut. Ich muss mich nur auf ihn einlassen. Und dann werde ich erleben, dass er da ist und dann wird diese Beziehung stärker werden. Und dann wird dieses Schatzkonto oder wie auch immer im Himmel, also dieses Bankkonto im Himmel, wird dann wachsen. Und das ist kein virtuelles Konto, das ist kein fiktiver Schatz oder irgendwie irgendwelche Sachen, die es eigentlich gar nicht gibt, also irgendwelche Summen, die man in den Aktien angelegt hat, die es gar nicht gibt, sondern es ist ein echter Schatz, weil Beziehung echt ist. Also wenn wir so leben, diese Beziehung zu Gott so leben, dann können wir das Leben genießen. Warum? Weil der Schatz ist in der Beziehung zu Gott. Und alles andere muss ich nicht mehr krampfhaft festhalten, sondern kann es genießen. Meine Freunde, meine Familie, Gesundheit, Liebe, Geld, Besitz. An einer anderen Stelle in der Bibel, da hat mal der Paulus an seinen Mitarbeiter, den Timotheus, etwas geschrieben. Im ersten Brief an den Timotheus, im Kapitel 6, Vers 17, da schreibt er, den Reichen musst du unbedingt einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden und sich auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, der uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen können. Also wenn der Paulus hier von den Reichen redet, dann können wir uns in Deutschland ruhig dazu zählen. Also im Vergleich zu den Reichen in Deutschland sind wir nicht reich, aber im Vergleich zu den Menschen auf dieser Welt sind wir stinkreich. Allein, also weit über 2 Milliarden Menschen müssen am Tag mit $2 auskommen. Das sind $60, also weniger als 60 Euro im Monat. Also wir, sagen wir jetzt einfach mal, wir sind reich in diesem Land. Deswegen sind wir auch hier gemeint. Und ich lese das jetzt nochmal vor, dass wir das auf uns mal beziehen. Den Reichen, also den Europäern, den Leuten, die hier sitzen, musst du unbedingt einschärfen, Den Reichen musst du unbedingt einschärfen, sich nichts auf ihr irdischen Besitz einzubilden oder sich auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, der uns mit allen Reichen beschenkt, damit wir es genießen können. Also Gott gibt uns alles und wir dürfen es genießen. Und dann schreibt er weiter, sie sollen Gutes tun und gerne von ihrem Besitz abgeben, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen, um das wahre Leben zu gewinnen. Okay, also wir sollen Also wir sollen nicht nur genießen, das eine, aber wir sollen auch Gutes tun, gerne von dem, was wir haben, weitergeben. Also wir sollen das, was wir haben, Arbeit, Gesundheit, Freundschaft, Familie, Geld, Besitz, liebevolle Beziehungen sollen wir einsetzen, um auch anderen Menschen zu helfen, um ihnen Gutes zu tun. Genau. Und an der Stelle mal einen kurzen Einschub. Ich weiß jetzt gar nicht, was kommt, aber ich bin mal so mutig.
Nein, aber ich sitze natürlich jetzt nicht zu Hause rum und feiere meine Überstunden ab und pflanze meinen Orangenbaum oder sowas. Inline fahren tue ich auch nicht. Also das Problem habe ich auch nicht. Aber 2 Enkel habe ich immerhin schon von 100. Also immerhin, das freut mich sehr. Nein, ich wollte damit sagen, dass nach dem neu geschenkten Leben hat mich Gott berufen, und zwar mit einem Bibelvers, Psalm 118, Vers 17. Ich werde nicht sterben, wurde mir mehrfach zugesagt, sondern leben und des Herrn Wort verkünden. Und genau das machen wir jetzt. wenn man das erlebt hat, Heilung erlebt hat, dann hat man auch irgendwo das Bedürfnis, anderen auch diese Heilung zuzusprechen. So haben wir jetzt auch einen Dienst gegründet seit dem 6. Jahr jetzt, dass wir für kranke Leute beten. Das wollte ich euch einfach auch noch sagen. Der heißt Healing Rooms Augsburg.
Dankeschön. Und da wird es deutlich, ja? Das, was du geschenkt bekommen hast, weitergeben. Und das ist viel wertvoller, als es für sich zu behalten. Also aus der Beziehung zu Gott heraus dürfen wir genießen, sollen wir abgeben, sollen wir Gutes tun, weil wir wissen, unser wirklicher Schatz ist nicht unser Besitz, ist nicht auf dieser Welt, sondern ist die Beziehung zu Gott. Und das macht uns wirklich reich, dieser Schatz. Also dein Geld, dein tolles Auto, dein Haus, dein Computer, dein Schmuck, deine Arbeit, deine Gesundheit, deine Freunde, deine Familie, alles das müssen wir ja, musst du, muss ich, wir müssen das spätestens, wenn wir sterben, loslassen. Aber die Beziehung zu Gott, die bleibt immer. Auch dann, wenn wir sterben. Weißt du, die einzige Person, die dich den letzten Weg begleiten kann in deinem Leben, das ist kein Mensch, sondern das ist Gott. Das ist Jesus. An deinem Sterbebett kann noch jemand sitzen. Und ich hoffe und ich wünsche dir das. Aber das Sterben, da kann kein Mensch mitgehen. Aber die Beziehung zu Gott, die kann mit. Und wie gut haben es Menschen, die hier auf der Welt eine Beziehung zu Gott aufbauen und vertiefen, weil sie können mit ihrem besten Freund, mit dem liebevollen Vater, dem liebevollsten Vater, den sie kennen, können sie durch diese letzte Tür durchgehen. Und ich habe mir gedacht, das ist doch der kostbarste Schatz. Weil auch die Zeit mit den 100 Enkeln, auf die man sich freut, wird irgendwann mal vorbei sein. Aber dann hast du eine Beziehung, die weitergeht. Und ich will jetzt einfach nur eine Frage mitgeben. Die kannst du zu Hause beantworten oder hier. Hier auf diese Karte kannst du draufschreiben, mein Schatz. Was sammelst du in diesem Leben an? Was ist dein Schatz, den du sammelst? Auf welches Bankkonto zahlst du ein? Also wo ist dein Schatz? Was ist dein Schatz? Genau, ihr könnt es, wenn ihr wollt, schon hier aufschreiben, damit ihr es nicht vergesst, wenn ihr es jetzt schon wisst. Sonst denkt einfach darüber nach, nimmt diese Karte mit und weil ich glaube, das ist die wichtigste Frage im Leben. Und eine Frage, die auch uns hilft, das Leben zu genießen, für andere da zu sein, abzugeben, Gutes zu tun. Und ich wünsche uns das, dass wir das hinkriegen im Leben. Wir haben uns gedacht, wir machen es heute so, ihr habt es vorher schon gemerkt, dass wir jetzt Lieder singen. Und zwar bewusst Lieder, wo wir das Thema nochmal aufgreifen. Das erste Lied, was wir jetzt singen, heißt Ewiger Gott, so treu ist deine Art. Und im Refrain heißt es, was immer die Zukunft sagt, du bist derselbe für immer und ewig. Wenn alles ein Ende hat, du bist derselbe für immer und ewig. Und diese Lieder singen wir bewusst als Gebete. Und wenn du sagst, das kann ich irgendwie nicht, dann kannst du einfach zuhören. Ich hoffe, dass die Musik so gut ist, dass du sie genießen kannst. Und wenn du dann zwischendurch denkst, ich kann doch mitsingen, dann sing mit. Also fühlt euch einfach frei, mitzusingen oder auch einfach nur zu genießen. Wir singen jetzt bewusst als Gebete diese Lieder. Und du bist eingeladen, eben mitzumachen oder einfach auch zuzuhören.